In dieser Sendung spreche ich mit Professor Michael May. Professor May ist Experte für Sozialraumentwicklung und Jugendarbeit. Er forscht und lehrt als Professor an der Hochschule Rhein-Main für Theorie und Methoden sozialer Arbeit. Bei einem Workshop zum Erfahrungsfeld zur Entfaltung der Sinne und des Denkens und im Nachdenken über die Möglichkeiten, Stationen des Erfahrungsfeldes in Prozesse der sozialen Arbeit einzubinden, kam ich mit Professor May ins Gespräch über Hugo Kückelhaus. Wir verständigten uns auf die Verwendung des Du. Ich war überrascht, als Michael berichtete, Hugo Kückelhaus persönlich begegnet zu sein und dass von Kückelhaus für ihn wichtige Impulse ausgingen.
Also ich bin mir nicht ganz sicher mehr jetzt von dem, wann das war, also ob das noch am Ende meines Zivildienstes war oder ob es schon zu Beginn meines Studiums war, das weiß ich nicht. Also da war ich eben schon motiviert. Eigentlich wollte ich soziale Arbeit studieren, aber mein Abi war so schlecht, dass ich an Wiesbaden an der Fachhochschule soziale Arbeit nicht studieren konnte. Ich musste an die Uni gehen und habe dann Erziehungswissenschaften studiert. Einerseits mit dem Schwerpunkt eben Sozialpädagogik, soziale Arbeit und zum anderen mit dem Schwerpunkt außerschulische Jugendbildung und Erwachsenenbildung. Und da muss man ein Fach dazu studieren und da habe ich dann eben Philosophie genommen. Was mit Sicherheit angestoßen worden ist durch Hugo Kückelhaus, ist, dass ich mich begonnen habe zu interessieren für Leib und Körper. Das war eben davor jetzt nicht im Zivildienst, also auch die Methoden, die ich kennengelernt habe dort in der außerschulischen Jugendbildung, die mich fasziniert haben, die waren zwar zum Teil eben kreativ, aber eigentlich hat da Körper und Leib kaum eine Rolle gespielt. Ja, was ich eben kurios fand, eben jetzt bezogen auf die soziale Arbeit oder die Sozialpädagogik, dass wir es da hauptsächlich mit Menschen zu tun haben, die eben nicht sonderlich sprachmächtig sind. Sprachmächtig, das muss man auch nochmal eingrenzen, also sozusagen, die einen elaborierten Code sprechen, und sondern die haben eine andere Art von Sprache. Und auch da spielt eben das Leibliche oder die Stimme eine besondere Rolle. Und nicht was sie sagen, sondern wie sie Dinge sagen, ist viel entscheidender. Und da haben sie auch viel Ausdrucksmöglichkeiten. Und wir in Anführungszeichen in der sozialen Arbeit sind weitgehend blind gegenüber dem, was sie uns sagen, auch über ihre Körpersprache. Und vor dem Hintergrund fand ich das erst recht eben problematisch, dass das so eine Blindstelle ist. Ja, und ich habe mich eben auch interessiert für das, was man jetzt so Sozialisation nennt. Und Sozialisation aber angefangen, und da war eben auch Hugo Kückelhaus von besonderer Bedeutung, dass eben diese Sozialisation nicht erst beginnt, wenn wir auf die Welt gebracht werden, sondern schon vorher im Mutterleib beginnt. Und wie sich eben jetzt unsere Organe entwickeln, das hat mich eben besonders interessiert. Und da war eben für mich eben auch Hugo Kückelhaus von besonderer Bedeutung, weil im Unterschied zu dem, was so im Mainstream gedacht wird und was dann sich auch in der Pädagogik niederschlägt, so nach dem Motto, Organe sind für Funktionen da und dann werden Leute trainiert, die kleinen Kinder von Anfang an, dass sie irgendwie Bewegungen lernen, die Erwachsenen für sinnvoll und nützlich finden und werden gedrillt. Da war ich immer skeptisch und Hugo Kückelhaus hat, finde ich, revolutionär gesagt, eben, dass Organe nicht für Funktionen entstehen, sondern in Funktion. Also die Hand ist nicht zum Greifen da, sondern die Hand entwickelt sich durch das Greifen. Und je nachdem, welche Gegenstände man greift oder was man nachher noch mit seiner Hand anfängt, wären das ganz unterschiedliche Hände, ob man dann hauptsächlich irgendwie klopft und nachher eben Steinmetz wird oder ob man eben eher sensitiv mit seinen Händen umgeht, sei es, weil man ein Saiteninstrument lernt oder sonst irgendetwas. Das entscheidet, wie die Hand wirkt und nicht eben sozusagen eine genetische Disposition oder sonst etwas.
Ich sprach Michael darauf an, was nach seinem Dafürhalten den Ansatz von Kückelhaus unterscheidet und ob er Parallelen zu anderen Denkansätzen sieht.
Ich habe erst später gemerkt durch mein Studium, und das habe ich leider eben nicht mit Hugo Kückelhaus auch besprechen können, dass das da große Parallelen gibt zu den Marx'schen Frühschriften. Also der Ähnliches schon gesagt hat, der hat dann irgendwie auch die These formulieren, die menschlichen Organe sind das Produkt der ganzen Gattungsgeschichte, Menschheitsgeschichte. Und er bringt auch Beispiele, die auch sehr korrespondieren mit Hugo Kückelhaus Perspektive. Also zum Beispiel redet über das musikalische und das unmusikalische Ohr. Und vor dem Hintergrund versucht er, seine These zu entwickeln, dass die Organe ein Produkt der ganzen Menschheitsgeschichte sind, weil das musikalische Ohr entsteht nur dadurch, dass man anspruchsvolle Musik hört, die in der Menschheitsgeschichte produziert worden ist. Und dazu entwickelt sich ein differenzierter Hörsinn. Und wer jetzt nicht solche differenzierten Geräusche hören muss, also es kann auch was anderes sein, bei dem entwickelt sich ein anderes Ohr, oder wer ständig Lärm ausgesetzt wird, der schottet sich eher ab vor dem Hintergrund. Also das war ein Punkt, wo für mich eben Hugo Kückelhaus so etwas wie eine Erleuchtung gebracht hat oder einen ganz anderen Zugang, der eher so affektive Dimensionen von mir jetzt auf einmal einen Sinn gegeben hat. Also ich konnte nie mit umgehen, wenn ich trainiert worden bin oder erzogen worden bin und irgendwas machen sollte, was andere meinten, dass ich das machen müsste. Das war auch ein Grund, warum ich am Gymnasium so schlecht war, aber nachher an der Uni auf einmal super war, weil ich da weitgehend das machen konnte, was ich wollte. Ja, das hat er mir erklärt, und er hat mir eben oder auch dann durch sein Erfahrungsfeld etwas, eine Idee gegeben, also wie Heranwachsende mit ihren eigenen Sinnen in die Welt finden können. Und diese Idee finde ich eben ganz faszinierend von ihm. Neben dem, dass er sagt, eben Organe entstehen nicht für Funktionen, sondern in Funktionen. Ein weiterer toller Gedanke von ihm ist, dass er die Funktionszusammenhänge im Leib, im Körper in den Blick rückt. Also nicht irgendwie jetzt sozusagen nur den Tastsinn, sondern eben wie der Tastsinn mit anderen Sinnen zusammenhängt und eben diese Zusammenhänge in den Blick rückt. Und er hat mich dann sehr inspiriert, auch eine eigene Theorie zu entwickeln. Also das Buch heißt Selbstregulierung oder Ein neuer Blick auf Sozialisation, wo ich das versucht habe mit dem Begriff Selbstregulierung, der nicht von mir stammt, sondern von Oskar Negt und auch in seiner Zusammenarbeit mit Alexander Kluge. Und was nicht heißt, wie wir das heute neoliberal denken, ich reguliere mich selbst, das ist Größenwahnsinn, das ist Quatsch. Sondern mit diesem Begriff versuche ich eben genau das, was Hugo Kückelhaus so als Zusammenhänge fokussiert hat, in den Blick zu nehmen, wie, und das passiert ja weitgehend ohne unser Bewusstsein, wie wir miteinander kooperieren, wie unsere Sinne kooperieren, schon das sind Riesenaufgaben. Also sozusagen sehen zu lernen, das sind zwei unterschiedliche Dinge auf dem Kopf. Wie kriegen wir das hin, dass wir sehen? Das sind hochkomplexe Kooperationen. dasselbe beim Hören. Ja, und ich kann ein Lied davon singen, weil einer meiner Kinder genau dort eine Störung hat. Also er konnte mit einem Auge wahnsinnig gut sehen, aber in der Kooperation ein Problem gehabt. Der konnte mit einem Ohr wahnsinnig gut hören, aber in der Kooperation hatte er Schwierigkeiten und Ausfälle. Und das zeigt eben, dass das alles gar kein Selbstlauf sind, sondern dass das komplexe Kooperationsprozesse sind, die gelingen, aber auch misslingen können und die man in den Blick nimmt. Und genauso würde ich auch sagen dann, also, und das ist ja auch das, was Hugo Kückelhaus mit seinem Erfahrungsfeld der Sinne aus meiner Sicht eben auch versucht hat zu stärken. Also eine Form des Lernens, wo die Frage ist, wie kooperieren meine Sinne mit Objekten außerhalb? Und das rauszufinden, also das eben auch als etwas Kooperatives zu betrachten, was irgendwie sicher Leute irritiert, weil wir alle so den instrumentellen Blick haben. Wir wollen über was verfügen, über unseren Körper verfügen, über Objekte außen verfügen, instrumentell verfügen. Und ich habe Hugo Kückelhaus so verstanden, dass er da eine Gegenakzent setzt, also dass er eben die Kooperation und nicht das instrumentelle Verfügen an die erste Stelle setzt. Und von daher auch interpretiere ich eben seinen Satz, eben die menschlichen Organe entstehen nicht für Funktionen, sondern in Funktionen, also weil das nicht, weil er keinen instrumentalistischen Blick haben wollten, sondern einen der Kooperation, das gewähren lassen, sich einlassen, weil diese, wie ich das nenne, jetzt gelingenden Selbstregulierungen, die brauchen einen eigenen Raum, eine eigene Zeit. Also die kann man nicht von außen kommandieren, die folgen keiner Kommandogewalt, sondern, deswegen benutze ich diesen Begriff, die entstehen selbstreguliert in gelingenden Kooperationen.
Welche Bedeutung haben, so meine Frage an Michael, die Sinne, gerade im Hinblick auf die Entwicklung des Gehirns?
Ja, also auch unser Gehirn ist ein Organ, ein Sinn, das sich eben auch erst entwickelt dadurch, dass wir fühlen, dass wir handeln, dass wir eben uns bewegen etc. Nur dadurch entwickelt und verändert sich unser Gehirn. Also das ist ja eingebunden in diese Funktionszusammenhänge.
Im Zusammenhang mit Hugo Kückelhaus und dem Erfahrungsfeld und dem Bespielen von Stationen im Erfahrungsfeld geht es immer auch um die Reflexion. Ich sprach Michael darauf an.
Ja, eben diese Reflexion ist aus meiner Sicht bedeutsam. Es gibt aber ein Problem mit der Reflexion. In der Phänomenologie oder in der Leibphänomenologie gibt es eine Unterscheidung, die wird vorgeschlagen zwischen Leib und Körper. Leib sind wir. Und Körper ist eher die Perspektive von außen. Wir betrachten den Körper von außen, wir benutzen den Körper, Leib sind wir. Jetzt komme ich nochmal auf deine Frage mit der Reflexion zusammen. Ich gehe davon aus, und das würde ich auch denken, dass Hugo Kückelhaus das intendiert hat, dass er, also auch mit diesen Zusammenhängen, ein leibliches Reflexionsvermögen befördert hat oder befördern wollte. Aber nicht eben diese Perspektive von außen auf den Körper. Und das ist das Problem, dass wir, und das hat sich seit der Zeit, seit Hugo Kückelhaus gestorben ist, wahnsinnig verändert. Heute laufen alle, nicht alle, aber viele mit Uhren rum, wo pausenlos Daten geliefert werden über ihren, jetzt in dieser Sprache, über ihren Körper. Und sie haben eigentlich, es gibt keine Leiberfahrungen mehr, fast. Also eher Leib-Körper-Erfahrung, aber viele Leute sind gar nicht mehr in der Lage, leibliche Erfahrungen zu machen, weil sie so bestimmt sind von Bildern von außen, also Körperbildern, von dem, wie ihr Körper instrumentalisiert und funktionalisiert wird. Das machen sie ja mit Trainingseinheiten etc. und sowas. Und deswegen sage ich, also in den Reflexionen, die ihr jetzt dort macht, gilt es, diesen Ballast von Körperbildern und von Konzepten, wie etwas sein soll, eigentlich weg, erstmal wegzuschaffen, um sich wieder einzulassen und zu versuchen, auch das da eine Sprache zu finden. Ich weiß nicht, ob du den kennst, der hat mit Hugo Kücklhaus zusammen gehabt, Rudolf zur Lippe.
Ich kenne das Buch.
Ja, am eigenen Leibe.
Genau.
Ja, und da bezieht er sich auch viel auf Hugo Kückelhaus. Also er verdeutlicht das eben auch, also wie sozusagen rekurriert er auf Hegels Erfahrungsbegriff und er unterscheidet zwischen Erleben und Erfahren. Die Erfahrung, wie er diesen Begriff benutzt, entsteht eben erst dadurch, dass du ein singuläres Erlebnis in einer Situation reflektierst, in einen Zusammenhang stellst, und das ist auch sozusagen der Austausch mit anderen von hoher Bedeutung. Vor dem Hintergrund finde ich eben diese Reflexion sehr, sehr wichtig, aber ich finde die große Herausforderung noch ganz anders als zu Hugo Kückel aus Zeiten ist, jetzt eine Sprache zu finden, die angemessen ist, dieses Erleben, also auch erstmal ein Erleben ermöglichen, also das versucht er ja mit seinen Sinneserfahrungen, dass würde Leute was erleben, nicht irgendwie YouTube-Video gucken heutzutage und schon alles wissen oder glauben, alles zu wissen, was ist, das ist ein Drama, also heute für Heranwachsende, dass die gar nicht mehr mit eigenen Sinnen in die Welt reinfinden können, sondern sie wissen von vorher schon und sie kriegen auch noch schon gesagt, wie sie das zu erleben haben. Ja, und haben pausenlos diese Maßstäbe im Kopf. Und vor dem Hintergrund finde ich es extrem wichtig, also jetzt, was er mit seinem Erfahrungsfeld versucht zu erreichen, dass Leute wieder etwas erleben, am eigenen Leibe erleben. Und wichtig ist es aber dazu eben in der Reflexion, damit dazu beitragen, diese Konzepte von Körper und wie es sein soll, erstmal beiseite zu räumen. Und zu gucken, und das habe ich ja bei dir auch erlebt, also dass du eben quasi nicht eine hegemoniale Deutung hast, was dort die Leute zu erleben haben, sondern interessiert bist an einem Austausch und eben auch in diesem wechselseitigen Austausch die Menschen, die sich da austauschen werden, sensibel werden und wenn sie sich nochmal einlassen, vielleicht ihr Erleben sich bereichert und eben durch den Austausch dann das Erleben sich auch zu einer Erfahrung verdichtet. Aber sozusagen Erfahrungen zu machen, wirkliche Erfahrungen zu machen, ist in der heutigen Zeit unheimlich schwer. Aber das ist eben eine große Intention auch für mich und eine große Herausforderung für Pädagogik. Und da finde ich, kann man viel von Hugo Kückelhaus oder auch von Rudolf zur Lippe lernen, also das wieder aufzugreifen ist und ja.
Wie den Stationen begegnen, gerade auch in einer Zeit, in der es zunehmend einfacher ist, sich vorab zu informieren. Braucht es eine andere Form der Begegnung? Beispielsweise eine andere Form des Hinschauens. Gesprochen wird vom unvoreingenommenen, rohen Blick.
Das finde ich eine Herausforderung. Die Arbeit ist total wichtig. Oder eben auch, was ich jetzt eben von dir ja auch erlebt habe, also dass die Menschen, die jetzt eben ein Erleben hatten mit in einer bestimmten Station, dass sie über dieses Erleben reden, und dann sind andere irritiert und erstaunt, weil sie das gar nicht erlebt haben. Vielleicht eben, weil andere Konzepte da eben ihnen im Wege gestellt haben oder weil sie eben da noch keine Sensibilität für entwickelt haben. Aber sie werden vielleicht motiviert, erneut sich dem auszusetzen oder erneut etwas auszuprobieren und damit ihr Erleben bereichern. Und deswegen finde ich eben auch diesen Austausch, wenn er nicht sozusagen auf solche vorgefertigten Konzepte geht, sondern eben, jetzt mal in der Sprache auch von zur Lippe, wenn es darum gibt, individuelle Erlebnisse zu einer Erfahrung zu verarbeiten, im Austausch miteinander und in der Reflexion, dann ist das etwas, was, glaube ich, in unserer Zeit gar nicht hoch genug eingeschätzt werden kann.
An dieser Stelle warf ich ein, dass uns ja möglicherweise hier häufig die Sprache fehlt, etwas auszudrücken.
Ja, also da bin ich eben sehr geprägt worden, eben Ich habe in Frankfurt studiert durch die frühe kritische Theorie und ihre Kritik, besonders in der Dialektik der Aufklärung, eben von instrumenteller Vernunft auf der einen Seite. Da haben wir uns ja jetzt schon gesprochen, dass ich ihn Kückelhaus eben auch so interpretiert, dass er genau gegen diese instrumentelle Vernunft was entgegensetzen will. Also jetzt den Leib gegen die instrumentelle Verfügung, die eben nur einen Körper kennt, der zu funktionieren hat, auch die instrumentelle Verfügung über den Körper. Und das andere, was Sie kritisieren, was damit zusammenhängt, das identifizierende Denken. Und das identifizierende Denken ist eben ja quasi, es wird was auf den Begriff gebracht. Und indem man etwas auch in dieser Sprache auf den Begriff bringt, beschneidet man etwas unweigerlich. Und Adorno hat ja geschrieben in seiner negativen Dialektik, es geht darum, mit dem Begriff über den Begriff hinauszugehen. Das ist fast paradox. Er ist halt Dialektiker und in seinen Vorlesungen schreibt er eben durch Hineinnahme des mimetischen Momentes. Und das mimetische Moment ist eben, und ich glaube, dass Hugo Kückelhaus genau das versucht, auch in seinen Stationen zu befördern, was Horkheimer und Adorno das mimetische Moment nennen, sich anschmiegen an das andere und quasi nicht etwas zu identifizieren als ein Objekt, sondern sich mit dem Objekt zu identifizieren. Also sozusagen nicht von, sondern mit. Oder man könnte es eben jetzt auch dieses kooperative Element sehen. Also dass es da entscheidend drauf ankommt. Und da hast du vollkommen recht. Also unsere Begriffe, wie sie geprägt sind, auch großteils durch unsere Philosophie, die westliche Philosophie, folgen eben dem auf den Begriff bringen, folgen der instrumentellen Rationalität. Da ist es notwendig, ein Gegengewicht zu setzen. Und Horkheimer, Adorno schreiben in der Dialektik der Aufklärung, also dass eben das wird den Kindern ausgetrieben. Also dieses mimetische Moment und dieses spielerische und etwas umgehen. Oder eben die Muse, ja, die auch eben mit mimetischen Dingen einhergeht. Das wird alles eben in der Erziehung den Leuten ausgetrieben, damit sie eben super funktionieren und eben auch alles andere sozusagen sich instrumentell unterwerfen. Von daher ist es nicht hoch genug einzuschätzen, da was anderes zu ermöglichen und eben auch zu schauen.
Beim Blick auf insbesondere leibliche Erfahrungen fehlt uns oft auch die Sprache. Gerade wenn es darum geht, über emotionale, affektive Prozesse zu sprechen. Und gibt es Alternativen? Ich sprach Michael auf die Sprachentwicklung an.
Ja, ich habe vieles andere auch gelesen. Also was nach Hugo Kückelhaus kommt, wird dann oft genannt die moderne Säuglingsforschung, also die eben auch ganz genau geschaut haben oder auch durch Videoaufnahmen und die man dann langsam gucken können. Also wie entwickeln sich die Säuglinge in ihrer Kooperation jetzt mit der Mutter oder mit den Sorgenpersonen, aber auch mit Objekten? Und was passiert da? Also da gibt es welche, die eben jetzt bezüglich der Sprachentwicklung sehr skeptisch dann sind. Also so, dass sie auch sagen, die Kinder, wenn sie anfangen und oft auch in diesem Baby-Talk mit der Mutter, ja, also Lautmalereien, die die Mutter auch aufnimmt und sowas und wo so ein Reichtum sich entwickelt an Ausdrucksformen und wie das nachher reduziert wird, immer mehr auf irgendwelche Begriffe, wo dieses ganze Erleben oder auch wenn jetzt das im Austausch passiert, eben zum Beispiel mit Sorgen, die Kinder, wo tatsächlich auch so dann schon Erfahrungen entstehen, ja, durch diese Begriffe, die dann sind, eigentlich diese Ausdrucksformen oder dieses Versuch, auch sich zu verständigen, auch über ein Erleben, wie es eben zwischen einem Kleinkind, was noch nicht eben über so sprechen kann, wie Erwachsene bei uns sprechen, aber dass das eigentlich eine Beschneidung ist. Ja. Ich finde auch damit kompatibel ist ein anderer Theoretiker, Alfred Lorenzer, der die Psychoanalyse revolutioniert hat, der unterscheidet verschiedene Interaktionsformen und er geht davon aus, dass als erstes nennt er sinnlich unmittelbare Interaktionsformen und die passieren im Mutterleib. Und das ist eben auch schon was, was Hugo Kückelhaus in den Blick genommen hat, sozusagen, da ist nicht irgendwie ein losgelöster Fötus, sondern der Fötus ist verbunden mit der Mutter. Das ist eigentlich eine Einheit. Und da passiert ein Austausch, eine Kommunikation, ja, oder eben eine Interaktion, also ohne Worte, aber der Säugling, wenn es heranwächst, er kriegt mit die Stimmungen der Mutter. Also auch durch die Hormone im Blut etc. Er hört die Stimme draußen und kriegt sie zusammen mit dem, was da eben jetzt an Hormonen ausgeschüttet wird etc. Da ist jetzt noch keine Reflexivität oder so etwas da, aber eben ein Erleben, eine Verbindung, das sich immer mehr verdichtet. Und eben auch da hat eben Hugo Kückelhaus schon gesagt, wie im Mutterleib eigentlich die Organe sich entwickeln durch Bewegung des Kindes. Aber eben auch, das ist, glaube ich, eine Dimension, die er zu wenig mit in Blick genommen hat, wenn ich das mal so vorsichtig sagen darf. Also sozusagen die interaktive Dimension mit sozialen Objekten. Und das ist wichtig. Und Lorenzer sagt eben, danach entwickeln sich sinnlich-symbolische Interaktionsformen. Zu sinnlich-symbolischen Interaktionen ist eben diese Baby-Talk, eben Gesten, mit denen sie sich verständigen. Aber sinnlich-symbolische Interaktionsformen ist nachher auch das, woraus sich die Kunst auswirkt. Also andere Symbole zu benutzen über das Malen. Also die Kinder malen dann etwas und drücken ihr Erleben im Malen aus, machen Musik, was sie ja auch im Erfahrungsfeld machen, also drücken ihre Gefühle eben über Trommeln oder über Dinge, mit denen sie Geräusche machen, drücken das aus. Ja, das gehört alles zu dem, was sinnlich-symbolische Interaktionsform ist. Und dann kommen erst die sprachlich-symbolischen Interaktionsformen. Und er zeigt eben auch in seiner Theorie, wie eben in diesen Übergang von den sinnlich-symbolischen zu sprachlich-symbolischen. Er nennt das dann eine zeichenhafte Sprache entsteht, die genau das, die emotionalen Gehalte, die für das Erleben charakteristisch sind, die so, wie wir das heute sehen, und da gebe ich, glaube ich, einen weitgehenden Konsens, was unser menschliches Gehirn von den Computern unterscheidet und was einen Großteil unserer Kreativität ausmacht, eben, dass alles affektiv aufgeladen ist und das wird in einer zeichenhaften Sprache, wird das alles abgeschnitten und damit kann eben menschliches Erleben gar nicht mehr ausgedrückt ist, was für ihn als Psychoanalytiker von hoher Bedeutung ist. Ja, und ich würde das jetzt in breiteren Sinne sehen und von daher gilt es vielleicht eben auch in dieser Reflexion anzusetzen an das, was eben jetzt Lorenzer sinnlich-symbolische Interaktionsformen nennt, also weil man sonst schnell bei solchen Zeichen, wie er das nennt, ist in der Sprache, also die eigentlich das Erleben gar nicht mehr fassen mit diesen affektiven Gehalten. Ja, aber das heißt ja nicht, dass man nicht Sprachen, also zu den sinnlich-symbolischen Interaktionsformen gehört auch ein Gedicht. Zeichen ist Denotation. Also so fangen oft die Arbeiten von Studierenden an, finde ich grauenhaft. Definition. Ja, Definition. Totschlag. Ja, und das andere ist eben Konnotation. Also da werden ganze Bilderstürme möglicherweise in einem Gedicht irgendwie durch ein paar Worte entstehen in uns Bilderstürme im Kopf oder Erinnerungen, die kommen, Szenen, die uns ins Gedächtnis kommen, die da kommen. Und das finde ich eben wichtig, also und das wäre sozusagen auch die Reflexionsform im Austausch an diesen Stationen, die ich wichtig finde. Also da auch Ausdrucksmöglichkeiten gefunden mit Metaphern, mit Bildern und nicht irgendwie etwas versuchen, auf den Begriff zu bringen.
Von dem Soziologen Hartmut Rosa stammt der Satz, wenn Beschleunigung das Problem ist, dann ist Resonanz vielleicht die Lösung. Lässt sich, so meine Frage, Resonanz erzeugen?
wer jetzt auch in letzter Zeit, also der wird manchmal auch belächelt in der Philosophie oder in den Sozialwissenschaftlichen, ist Hartmut Rosa mit seinem Resonanzkonzept. Aber er schreibt selber, dass er eigentlich mit seinem Resonanzkonzept auch nur andere Sachen, die andere schon formuliert haben, also er bezieht sich zum Beispiel auch auf den Begriff von Mimesis oder mimetische Vermögen, dass er das nochmal mehr ausgearbeitet hat. Aber da ist ja auch total bedeutsam, ähnlich wie Kückelhaus, dass das absolut gerichtet ist gegen dieses instrumentelle Verfügen. Und er sagt, Resonanz kann nicht erzeugend ist. Er nennt das konstitutiv unverfügbar. Also man muss sich auf etwas einlassen. Das will Hugo Kückelhaus in den Stationen. Du musst dich einlassen da drauf. Du kannst das nicht instrumentell verfügen. Und wenn du dich einlässt, dann kann eben eine Resonanz passieren. Und das heißt, dass auch was in dir sich verändert. Insofern hat er da schon etwas mehr noch rausgearbeitet, was in Mimesis Konzept so nicht drin ist. Also sozusagen, dass sich in mir etwas transformiert und auch in den Objekten. Auch das Objekt, behauptet er, wird ja ein anderes, wenn dort eine Resonanz passiert. Also wie gesagt, es ist nicht eine neue Erfindung, die er dort gemacht hat. Sozusagen auch da gibt es die Moden. Aber ich finde das eben auch als ein Akzent sehr, sehr wichtig. Und es haben sich ja im Anschluss auch sowas entwickelt wie Resonanzpädagogik. Aber auch da würde ich sagen, da muss man die Welt nicht neu erfinden. Da könnte man nochmal zu Hugo Kückelhaus zurückgehen und merken, dass er eigentlich schon die Resonanzpädagogik vorgedacht hat.
An dieser Stelle warf ich ein, dass zum Beispiel Erlebnis im Klangraum mit dem Spielen der Gongs ja das Thema Resonanz sehr deutlich werden lassen.
Ja, aber eben auch mit anderen. Also das ist ja im übertragenen Sinn, aber klar. Aber ja, klar. Also das ist eben auch eben was total wichtig. Also deswegen ist der Begriff ja von ihm auch gut gewählt, weil das kann man ja mit einer sinnlichen Erfahrung auch in Verbindung bringen. Und gut, aber es gibt selbst Leute, die sich gar nicht mehr einlassen kann oder irgendwie jetzt auch heute, Entschuldigung, wenn ich das so sage, diese Bum-Bum-Bum-Musik, ja, da wird was extrem durch die Basslautsprecher, aber das ist nicht Resonanz im Sinne von Rosa, was dort passiert irgendwie. Also da wird ja durch die Schallwellen, wird also in Sprach von Rosa wird dann ein Echo ausgelöst im Körper, ja, weil meistens dies gar nicht mehr als leibliche Erfahrung dann gemacht wird.
Ist Resonanz etwas, was schon früh in der Kindheit gebahnt wird?
Auch nochmal Stichwort Resonanz. Resoniert mit dem, was dort ein Individuum an Erleben gerade passiert. Und das ist eben das, was die in der Säuglingsforschung da so rausgearbeitet haben, wie bedeutsam das ist, also wie jetzt die sorgenden Personen auf das reagieren, auf diese Erkundungsbewegungen und Handeln dieser kleinen Kinder. Und die Kinder, wenn sie jetzt solche Erkundungen machen, und das würde ich sagen, ist eine frühe Form der Reflexion. Die begleiten das ja oft auch mit ihren Stimmen. Ja, oder man sieht in ihrem Gesicht, was da passiert. Wenn wirklich die sorgenden Personen da Resonanz zeigen, also sich einlassen auf diesen Kind und mitgehen können und ihm auch diesen Raum lassen, um etwas zu erleben und dieses Erleben in gewisser Weise spiegeln. Das läuft alles in der Regel nicht bewusst ab. Aber wie das, also das Lernen oder das Erleben der Kinder befördert und wie dann eben auch da diese ersten Ansatzpunkte sind, wie aus dem Erleben des Kindes durch die Reflexion dann auch mit der sorgenden Person, die das begleitet affektiv, sich das immer mehr zu einer Erfahrung verdichtet. Ja, und das finde ich auch einen großen Verdienst eben dieser Forschung, dass die dann genau hingeguckt haben, was passiert da und wie wichtig das ist. Es gibt aber auch in dieser Leute auch, die schon da den Resonanzbegriff, also vor Rosa, benutzt haben, um das zu zeigen, wie wichtig ist eben, dass sozusagen die Erwachsenen oder andere eben mit dem Kind sind und das Erleben teilen, aber eben nicht irgendwie nur auf der kognitiven Ebene, sondern auch in ihrem Ausdruck. Also wie sie oft machen, dass wie die Kinder ihre Erkundungen jetzt reflektieren, lautlich oder durch andere Dinge, dass die das unbewusst eigentlich aufgreifen und verstärken. Und sie haben gezeigt, wie wichtig das ist für das Kind, also dieses Erleben, also und sich einlassen auf Dinge zu verstärken. Währenddessen, wenn die Erwachsenen skeptisch reinschauen, das schon langt, dass die Kinder sich zurückziehen und sich nicht einlassen und nicht versuchen, was rauszufinden, ja, wie entscheidend das ist. Und vor dem Hintergrund würde ich dir auch recht geben.
Auf diesem Hintergrund erklärt sich, warum es aus meiner Sicht bedeutsam ist, die Besucher und Besucherinnen im Erfahrungsfeld einzuladen, den Stationen in einer möglichst unvoreingenommenen Form, Art zu begegnen, sich von Konzepten zu lösen, um damit neue und andere Erfahrungen zu ermöglichen.
Und wie gesagt, auch in dem, was ich schon angesprochen habe, also um diese Konzepte alle zu durchbrechen oder sie zu ermutigen oder auch ja, sie darin zu unterstützen, sich nochmal neu einzulassen auf ihr Erleben.
Ich sprach Michael noch einmal auf die Begegnung mit Hugo Kückelhaus an und wie und warum es zu dieser Begegnung kam.
Ja, das war eben Zufall. Also ich weiß es eben nicht mehr genau, ob es am Ende meines Zivildienstes war. Also ich war bei der katholischen Kirche Zivildienst gemacht. Und obwohl ich das nicht hätte gedurft, weil ich bin ja nach dem Abi, habe ich Zivildienst gemacht. Ich habe überhaupt gar keine pädagogische Qualifikation gehabt, wurde mein pädagogisches Talent von meinem Dienststellenleiter irgendwie erkannt und er hat das gefördert. Und ich habe dann eben auch so Seminare gemacht, methodisches Arbeiten. Und damals gab es einen katholischen Jugendverband, den es bis heute gibt. Damals war er bedroht, weil die Bischöfe ihm das Katholische entziehen wollten. Und die wollten Projektarbeit in der Jugendverbandsarbeit einführen. Und das Projekt hieß Nicht Schweigen, Handeln. Und da gab es ein großes Event, würde man heute sagen, um diese Aktion Nicht Schweigen, Handeln ins Rollen zu bringen. Die hat damals in Aachen stattgefunden. Und da hatte jemand Hugo Kückelhaus eingeladen mit seinem Erfahrungsfeld der Sinne. Da habe ich ihn eben kennengelernt und das fand ich eben auch super, weil, wie gesagt, auch das, was ich methodisch bis dahin kennengelernt hatte und von dem ich auch begeistert war, alles nur über die Birne läuft oder ein bisschen kreativ, aber eben diese Dimension, die ich jetzt mit der Phänomenologie als leibliche Dimension nennen würde, die hat auch in der Didaktik, die ich kennengelernt habe, von, wie man das nennt, nonformaler Bildung, also von Jugendbildung außerhalb der Schule, hat das keine Rolle gespielt. Und von daher fand ich das toll. Ich weiß nicht, wer den da eingeladen hat, wer da drauf gekommen ist. Und von dort her hatte ich dann Hugo Kückelhaus im Kopf und habe eben dann, auch als ich angefangen habe zu studieren, dann zur Lippe gelesen, der sich da drauf bezogen habe und so habe ich das dann eben vertieft.
Mit dem Fahrstuhl in die Römerzeit. Braucht es in der Pädagogik immer Hilfsmittel, beispielsweise tolle Ideen und Anregungen?
Also wenn du Kinder siehst, also das habe ich eben dann auch gelernt, schon im Zivildienst. Ich war eben am Anfang total auch da beschäftigt, so mir tolle Sachen auszudenken, was die Kinder jetzt in Ferienfreizeiten, was die spielen müssten und sonst was, ja. Und habe mir da Ideen ausgedacht und Kram. Und was mich fasziniert hat, ein Erleben, da hatte ich irgendwie die Idee mit dem Fahrstuhl in die Römerzeit, weil wir da in Bad Ems waren und die Kinder sollten dann da so spielerisch eben, wurden die Römer und Germanen und so. Und aber ich wollte das immer auf so einer Ebene halten mit dieser Zeitmaschine, die ich gebastelt habe, dass sie dann wieder zurück sind oder dass zum Beispiel sich dann nicht irgendwie immer die Schädel einkloppen wegen Römer und Germanen und sowas. Sie waren dann eben auch oft in der Rolle, dann Forscher zu sein oder was zu erkunden und da war ein Schutthaufen. Wirklich ein Schutthaufen. Und das war jetzt nicht von mir geplant. Und die Kinder haben eine Stunde lang begeistert in den Schutt Dinge entdeckt, die einfach Steine waren, Schiefersteine, die ein bisschen geglitzert haben oder sonst irgendwas. Aber sie waren total beschäftigt irgendwie und miteinander in Kommunikation und total friedlich, also sowas. Und da habe ich mir gedacht, warum machst du eigentlich immer so oft Programm? Also klar, man muss sie motivieren, sich auf was einzulassen, aber ich habe das jetzt eben nochmal extrem erlebt und da bin ich absolut dankbar mit meinen Enkelkindern. Also dass ich hatte überhaupt gar keine Konzepte. Und ich habe festgestellt, du brauchst keine. Die Kinder haben pausenlos Ideen, schon als Kleinkinder. Wir waren gar nicht eingestellt mit Spielzeug. Die brauchen kein Spielzeug. Also die Welt umrum, die machen alles zu Spielzeugen, zu ihrer Erkundung und was sie machen. Und das zu begleiten, war für mich so erfüllend. Ja, und es ist so schrecklich zu sehen, also dann auch zum Teil, wie das manchmal schon im Kindergarten, aber dann auf alle Fälle in der Schule ihn ausgetrieben wird. Und es, also dieses neugierig auf die Welt zugehen und Dinge zu entdecken oder auch sich zu entdecken, das ist ja da auch gekommen, dass wenn ich mit denen in der Natur war, die haben dann so Bewegungsspiele. Besonders stark war meine ersten Enkeltochter, die hat das unheimlich entwickelt, dass die dann in, wo wir gerade waren, sich Bewegungen ausgedacht hat dort und die musste ich nachmachen. Also sozusagen, obwohl ich jetzt von mir aus auch, glaube ich, eine Resonanz, weil ich so dabei war und das so toll fand, was sie da entwickelt hat. Aber das habe ich dann eben auch immer mitgemacht. Sie hat mir dann gezeigt, also ich musste dann nachmachen, also ihre Bewegung, wie sie sich da bewegt hat in der Landschaft. Und das hat total viel Spaß gemacht. Also war absolut erfüllend und ich habe gemerkt, eigentlich, ja, du brauchst es gar nicht von außen. Ja, also du musst irgendwie, es braucht eine Anregung und eben, das ist eben auch nochmal verdeutlicht, ich bin kein Habermas-Fan, aber bezogen auf Lernen hat er eine total tolle Aussage gemacht. Eigentlich müssen wir das Nicht-Lernen erklären. Weil wir können als Menschen nur überleben, dass wir lernen. Also Lernen braucht man eigentlich gar nicht erklären. Man muss erklären, warum Leute nicht lernen. Sie lernen oft nicht, würde ich jetzt mal polemisch sagen, durch die Art und Weise, wie wir erziehen. Also weil das eben alles Drill, Training etc. ist und nicht eben zu befördern, dass sie etwas durch Erleben und durch die Verarbeitung dieses Erlebens zu einer Erfahrung, dass sie dadurch lernen.
Ich sprach Michael darauf an, ob er auch mit Studierenden in Richtung einer Erlebnispädagogik gearbeitet hat.
Auf jeden Fall. Also dass ich habe nachher mit Studierenden, das ist dann subsumiert worden unter Erlebnispädagogik. Erlebnispädagogik war dann mal eine ganze Zeit, also gerade als es begonnen hat und so Sachen habe ich auch gemacht. Also war so immer Action, ja, irgendwie Felsen und was weiß ich irgendwie was, was eben da verloren gegangen ist. Und ich habe sogar eben da auch so Bildungsurlaubskurse, nicht nur Seminare mit Studierenden gemacht, wo ich in dieser Erlebnispädagogik, wo es jetzt um die intellektuelle Auseinandersetzung, wo ich Stellen von Kückelhaus oder zur Lippe mit den Leuten habe lesen, zusammen gelesen, also um auch intellektuell sie damit reinzunehmen und auch die Dimensionen, die mir wichtig sind, also weshalb ich auch den Begriff Erlebnispädagoge erstmal nicht schlecht finde, aber sozusagen diesen, was da drin steht, dieses Erleben in den Vordergrund zu stellen. Und was die oft machen eben, ist in dieser Erlebnispädagogik, die sehr auf die Action-Sachen ziehen, das ermöglicht gar kein Erleben mehr, weil die Leute so überfordert sind oder in Ängste geweckt werden oder etc. Und in Angst hast, ist dein Erleben absolut reduziert. Du kannst eigentlich gar nichts mehr erleben. Und quasi selbst, wenn ich jetzt Sachen gemacht habe mit Klettern, weil ich bin leidenschaftlicher Alpinist, habe ich die immer erstmal anfangen können, dass sie sicher sind unten, habe denen keine Klettertechnik oder sonst irgendwas gezeigt, habe nur einfach gesehen, in den Seil springt da rum wie Kinder, erkundet das, also eigentlich wie Kückelhaus, ja. Was kann der alles machen, wenn er am Seil hängt? bewegt euch, macht euch irgendwie. Kinder machen das sofort, aber sozusagen die Studierenden und die Erwachsenen musste ich erstmal ermutigen, also auch damit sie eine Sicherheit kriegen, also zu spielen. Und dann habe ich ihnen keine Klettertechnik beigebracht, sondern ich habe sie ausprobieren lassen. Auch da ist aus meiner Sicht, kommt es drauf an, wie schaffst du das, deine Organe, deine Bewegungsorgane in der Kooperation mit dem Fels zu bringen. Also auch da finde ich es bescheuert, also den Leuten zu sagen, so musst du das machen oder denen zu zeigen, sondern es ist wichtig rauszufinden oder dann irgendwie wie Kückelhaus, mit im Klettern nennt man das Eindrehen oder auch diese Balancen. Also ich habe immer gesagt, das müsst ihr rausfinden. Und ich habe das eben auch Stichwort jetzt, was vielleicht auch ein Hinweis sein kann, weil du mich da auch schon gefragt hast bei den Stationen, die ihr macht und ob das für die Sozialpädagogik nutzbar ist. Ich habe dann, wenn die solche Erfahrungen gemacht haben am Fels, also ohne dass die Klettern gelernt haben und die ersten mit Klettern, hat einer oder eine versucht, in einen Dialog zu kommen mit demjenigen oder derjenigen, die da ihre Erfahrungen im Klettern sind. Und ich habe sie auch dafür geworben, also dass das durchaus auch konnotativ sein soll, mehrdeutig. Also mal ein extremes Beispiel, was damals, da habe ich das Studierenden vorgeführt, und da ist eine junge Frau geklettert in so einen Bildungsurlaubskurs, sollte das den vormachen, wie kann man in so einen Dialog gehen? Und ich habe gesehen, eigentlich mit den Füßen kriegt die kann diese Tritte ertasten. Und dann ist es etwas wie fast, als ob die da runterspringen würde. Also hast richtig gesehen, wie sie da abhebt. Die rutscht nicht ab. Also sie kann richtig treten, dreht hoch und zack, fällt sie runter. Und dann habe ich gesagt, wer hat dir eigentlich gesagt, dass du nicht auf deinen eigenen Füßen stehen kannst? Und da brach sie in Tränen aus, meine Mutter und mein Mann. Oh, alle irritiert, aber das sind eben solche Dinge und das glaube ich auch in diesen Stationen, dass über diese, was jetzt eigentlich trivial ist, erscheint irgendwie, ich klettere und suche einen Tritt, auf den ich stehen kann, auf dem ich mich hochtreten kann. Also wie das verbunden ist mit sozialen Erfahrungen, die dann auf einmal auch hochkommen, also wenn man darüber in einen Dialog geht. Und das war eben das Wichtige, auch die Anweisung, also helft denen nicht, sondern kommt mit denen ins Gespräch über das, was sie dort erleben. Und auch das sind ja Metaphern, wie versuche ich eben, wenn es nicht gleich weiter, wie versuche ich das zu bewältigen, verharre ich und passiert gar nichts oder werde ich hektisch und sonst etwas, was meistens auch nicht klappt, aber eben, oder schaffe ich es eben zu tasten, zu spüren, Dinge auszuprobieren, wie muss ich mich drehen, wie kann ich was machen und werde ich dadurch ermutigt und begleitet dabei, also auch Resonanz, der begleitet, weil auch wenn Leute dann, da passiert ja auch, wenn sie dann was Neues, sie denken, sie schaffen es nicht und dann kommt dann trotzdem, auf einmal finden sie etwas, wie sie da drüber kommen über diese schwierige Stelle und dann sind sie erfüllt. Und das braucht ja auch eine Resonanz. Ja, und da, das habe ich eben versucht, auch in der Erlebnispädagogik zu stärken. Also auch sozusagen, dass sie wechselseitig sich in ihrem Erleben begleiten.
Der Appell rettet die Phänomene, geht auf Martin Wagenschein zurück. Ein weiteres Zitat: Es ist der Weg des behutsamen Hervorbildens des naturwissenschaftlichen Begreifens aus dem vorwissenschaftlichen Erleben und Weltverständnis, in dessen Schoß das Kind ursprünglich ruht. Interpretiere ich den Satz richtig, findet die Begegnung des Kindes mit Objekten mit einem offenen und ungelenkten Blick und Begreifen statt. Der Weg der eigenen Erkundung ist nicht neu und geht nicht auf Kückelhaus zurück. So Michael.
Ja, im Prinzip, weil du nochmal die Phänomenologie angesprochen hast, das ist ja gerade Wahlenfels oder sowas, der auch gesagt hat, so auch gegen jetzt den naturwissenschaftlichen Unterricht polemisiert hat oder gesagt hat und nein, also greift das auf, also wie Kinder eben jetzt solche Phänomene, wie sie die erleben und setzt dort dran an. Und das ist ja auch quasi, hat der nicht neu erfunden, hat auch Hugo Kückelhaus nicht neu erfunden. Das geht ja schon auf Goethe und seine Art der Naturwissenschaft zu betreiben zurück, die er aufgegriffen hat und weitergeführt hat. Aber das finde ich eben von enormer Wichtigkeit, was leider wenig passiert, also höchstens in besonderen Schulformen, also freien Schulen oder was weiß ich.
In diesem Zusammenhang sprach ich den pädagogischen Ansatz von Maria Montessori an.
Montessori und Kückelhaus ist nicht vereinbar, weil Montessori trainiert. Das ist kein wirkliches Erleben der Kinder, sondern die hat ein System und die Kinder, also die Gegenstände von der Montessori ist so, auch da müssen ja auch die Erzieherinnen oder Erzieher intervenieren, wenn sie jetzt neue Erfahrungen machen und nicht die Pyramide das so aufschichten, ja. Also ich finde die Idee gut von Montessori, sozusagen eine gestaltete Umgebung, aber wie sie die füllt, ist scheiße. Entschuldigung, wenn ich das sage, weil das wieder eben genau eben in dieses, die Regelmäßigkeiten, die alle vorgegeben sind, in die sie da einsozialisiert werden, die sie begreifen sollen, als sicher auch sinnlich, das ist ein gutes Element, aber sozusagen, dass sie nicht die Freiheit haben, etwas zu erleben, über das Erleben sich auszutauschen und neue Erfahrungen entstehen und sie ganz neue Dinge entdecken. Also für etwas neu zu entdecken, sind die Montessori-Materialien in der Regel nicht geeignet. Ja, und das ist bei Kückelhaus anders, also dass du da vielfältig.
Ich warf ein, dass an dieser Stelle Kückelhaus ja auch als viel freier wahrgenommen wird.
Ja, sicher. Ja, auf jeden Fall. Genau. Also das war ja jetzt auch nicht gedacht von Kückelhaus irgendwie, dass er den Leuten gesagt hat, so müsst ihr es machen, damit ihr die richtige, sondern er wollte sie anregen, Vielfältiges auszuprobieren. Ja. Und das ist aber auch schön zu sehen, also habe ich auch selber beobachtet, wie zum Beispiel, wenn jetzt Erwachsene und Kinder da sind. Also die Kinder fangen an irgendwie und die Erwachsenen werden dann durch die Kinder eigentlich angeregt, wenn man sie länger beobachtet, doch auch mal was auszuprobieren und wie sie langsam dann auch aus ihrer Fassade, was wie ein Erwachsener zu sein hat, kontrolliert und sowas rauskommen. Und wenn es Glück ist, sich dann einlassen auf dieses kindliche Neugier, neue Dinge auszuprobieren, zu erleben und das ist schön zu sehen. Aber wie gesagt, es braucht etwas. Aber vielleicht sind kleine Kinder dort auch gute Begleiter.
Noch einmal zurück zur Erfahrung an den Stationen und zu der Frage, wie kann das Einlassen an den Stationen gelingen? Was braucht es für ein sich Einlassen? Dazu Michael.
Was da möglich ist an Erleben, das ist geradezu unendlich. Und ich glaube, man muss vor dem Hintergrund jetzt eben, dass es enorm schwierig in unserer Zeit ist, überhaupt leiblich was zu spüren, weil immer diese Körperkonzepte im Wege stehen und weil wir alles schnell auf vorgebrachte Konzepte und wir glauben zu wissen, was wir da zu erleben haben oder was man dort erlebt. Also diesen Ballast muss man erst zur Seite schieben und von daher muss man das eben, glaube ich, erstmal stärken, also dass die Leute sich einlassen, um dann eben auch sich vorzuarbeiten, was sind jetzt wirklich meine Erfahrungen und was sind diese Konzepte. Und klar, das ist das, was auch Hugo Kückelhaus schon gesagt hat. Also die einzelnen Organe sind nicht singulär, die stehen in einem Zusammenhang. Erfahrung, was jetzt zur Lippe dann im Anschluss an Kückelhaus gesagt hat, das ist ja auch Vergleich von Erleben und dadurch verdichtet sich und dann kommen Erinnerungen hoch, also die assoziiert werden. Aber wichtig ist sozusagen dieses assoziative Element. Also so verstehe ich eben Kückelhaus auch schon bei den Organen. Die assoziieren sich. Ja, ich habe jetzt Kooperation davor benutzt, aber vielleicht ist assoziieren sogar der bessere Begriff. Und diese Assoziationen müssen erstmal einen Raum bekommen. Und dann klar, wenn dort Dinge kommen, das erlebe ich auch immer wieder. Also dass Menschen ja durch bestimmte soziale Konstellationen, oft solche, die eigentlich als Erziehung gedacht waren, blockiert sind, eben sich einzulassen auf ein bestimmtes Erleben. Raum zu geben, auch da nachzuspüren, warum sie jetzt, also nicht das zu bewerten, sondern eine Neugierde zu wecken, wie kommt das, dass ich da so blockiert bin oder mich nicht einlassen kann, ja, und da Assoziationen kommen lassen. Und auch da habe ich schon erlebt, dass da oft geradezu kathartische Momente kommen. Also wenn man das nicht zwingt oder bewertet, sondern irgendwie die Neugierde drauf richten kann, wie kommt das? Ist doch interessant. Also dass du jetzt da blockiert bist oder gar nicht so ein Erleben hast. Und dann kommen die Assoziationen und oft auch verbunden, also mit starken Affekten, also dass auch etwas betrauert wird, also weil das blockiert ist, und das finde ich, muss man dann auch betrauern, dass da einem so viel verloren gegangen ist, und das braucht auch seinen Raum. Ja, und vor dem Hintergrund finde ich diese Rahmung, nenne ich jetzt mal, durch Leute, die begleiten Menschen bei ihrem Erleben, aber auch begleiten darin, wenn sie neugierig sind, auf die Blockaden ihres Erlebens. Das finde ich schon sehr wichtig. Und eben auch, dass da nicht irgendwie so, es kommt ja auch, weil das pädagogisch immer befördert worden ist, diese Wettbewerbsscheiße, Entschuldigung, wenn ich das so sage, vom Kindergarten angefangen, immer wieder, alles auf Wettbewerb und nicht irgendwie auf Vergleich individuellen Erlebens, ja, und auch da, dass an den Stationen nicht dieser Wettbewerb entsteht, wer kann am höchsten schaukeln und den anderen hochmachen, sondern eigentlich das Erleben im Vordergrund, was passiert, dass sozusagen, wenn was auf einmal angeregt wird, was ich nicht selber bewirke, ja, da geht es ja eigentlich auch um Resonanz und sowas, was bewirkt das, was setzt das in mir frei, also da den Raum zu öffnen und nicht irgendwie, wie schaffe ich es jetzt schnell am meisten hoch oder.
Ich hatte mich bemüht, Texte zur Phänomenologie zu lesen und scheiterte bereits nach wenigen Seiten an der Sprache und Verständlichkeit. Auf dem Hintergrund dieser Erfahrung sprach ich die Bedeutung von Theorien an, auch im Zusammenhang mit dem Studium.
Theorien erlauben uns auch nochmal Deutung, aber auch da, das hat ein Kollege von mir gesagt, das führt dazu, dass die Studierenden eigentlich dogmatisch sozialisiert werden. Sie glauben dann eine bestimmte Theorie, aber sie können gar nicht begründen. Warum? Ich bin ja jetzt in der sozialen Arbeit, Sozialpädagogik, Erziehung. Da geht es ja gar nicht jetzt in erster Linie auch bei den Begründungen nur drum, sozusagen wieder Theorien heranzunehmen, zu ziehen, um eine andere Theorie zu begründen, sondern da geht es ja auch tatsächlich um Erfahrung. Und auch die Theorien sind nichts anderes aus meiner Sicht als hochspezialisierte, akkumuliert, kondensierte Erfahrung. Da kommt es eben aber auch auf die Sprache drauf an. Und also es gibt wenige, die es schaffen, menschliche Begriffe entwickeln. Einer, der für mich menschliche Begriffe entwickelt hat, ist Ernst Bloch. Wenn man liest im Prinzip Hoffnung, seine Theorie des antizipierenden Bewusstseins, die ist kategorial ganz streng, aber seine Kategorien sind drängen, streben, sehen, also wo auch Bilderstürme, die laden ein. Ich habe mich auch gefragt, auch bei anderen Philosophen, also das hat er ja gemacht vor der modernen Säuglingsforschung oder sonst was, vor Videotechnologien und so, genau angucken. Wie haben die das durch bloße, gute Beobachtung oder Introspektion in sich reingucken? Wie konnten die solche Theorien entwickeln? Also auch schon die alten Griechen zum Teil, ja. Aber es braucht eben, finde ich, also es braucht dort eben auch eine Sprache, die eben jetzt wie bei Bloch eben nicht nur kategorial exakt ist, sondern die eben genau solche Konnotationen, die eben erlebensnah sind, dass die da mit angesprochen werden. Und das versuche ich. Also das war jetzt Zufall, dass ich das entdeckt habe, war gar nicht meine Intention. Als ich angefangen habe zu studieren, bei so komplizierten Texten, die ich damals gelesen habe, schon im ersten Semester, wie von Bloch oder von, Adorno oder sonst wie Leuten oder von Marx. Ich musste da die ganzen Begriffe nachschlagen, weil ich die gar nicht kannte. Und dann habe ich eigentlich den roten Faden verloren. Und um den roten Faden nicht zu verlieren, habe ich dann angefangen, so mir irgendwie grafisch das festzuhalten, dass ich das irgendwie kapiere. Und dann habe ich Studierenden immer nur ganz kurze Sequenzen schon von komplexen Theorietexten, also zum Beispiel ein Ausschnitt von Bloch, Theorie des antizipierenden Bewusstseins, aber nur zwei Seiten. Und dann habe ich sie eingeladen, also sie sollten das, wie ich, in ein Bild umsetzen. Und das hat denen eine Freiheit gegeben. Also die Gruppe, die Bloch gemacht hat, die hat ein Bild gemalt. Die haben nicht wie ich, irgendwie wie ich das gedacht, die haben ein Bild gemalt. Und das hat ihnen die Freiheit gegeben, jetzt nicht mit Hirndingen irgendwie jetzt zu kapieren, was hat, wie muss man Bloch richtig verstehen, wie muss man Lefebvre richtig verstehen, wie muss man Negt richtig verstehen. Bloch, Lefebvre kann man gar nicht mehr fragen, Negt hat damals noch gelebt, aber man kann die gar nicht mehr fragen. Aber es hat ihnen die Freiheit gegeben, sich anregen zu lassen durch diesen Text. Und sich den auf diese Art und Weise anzueignen. Und das war zum Beispiel etwas, was mich umgehauen hat. Das ist ein berufsbegleitender Studiengang, Freitag gewesen. Die kommen von weit nach einer Arbeitswoche. Und wir haben eine Stunde überzogen. Die wurden nicht müde. Also durch diese neue Sache. Und das ist eben jetzt bezogen mal auf Theorie gewesen, also so wie ich durch Zufall drauf gestoßen bin, Studierende freizusetzen. Ich bin jetzt eine Doktorandin, die hat eine andere geniale Idee, die hat Theorien in Fragen übersetzt, in Fragen. Und die arbeitet mit denen aus Fällen an der Praxis und bearbeitet die Fragen, die sie aus den Theorien abgeleitet hat, anhand der Falles. Und auch das führt dazu, also dass eben der Erfahrungsbereich der Studierenden erweitert wird, weil sie eben durch die Fragen eigene Erkenntnisse produzieren. Also ihre Neugierde wird angeregt, aber sie übersetzt das ja verschiedene Theorien, unterschiedliche Theorien. Und die Studierenden kapieren dann auch, was sonst im Master nicht mal möglich ist, den Unterschied zwischen Theorien. Weil sie merken durch die Fragen, was gerät in den Blick? Und durch die andere Theorie sehen sie, kommt was ganz anderes in den Blick. Aber unsere menschliche Wirklichkeit ist so komplex, dass ja all das eine Rolle spielt. Und das macht sie neugierig. Und das ist eben, finde ich, auch eine super Idee gewesen, also von ihr, die ich genial finde, zu verhindern, also sozusagen, wie das mein Kollege Michael Winkler gesagt hat, dass die Theorien dogmatisch werden, sondern dass eigentlich sie Theorien fruchtbar macht, dass neue Erfahrungen möglich sind. Also die Leute anderes sehen in der sozialen Wirklichkeit, dass sie neue Dimensionen sich erschließen und damit immer auch neue Handlungsoptionen sich erschließen. Also nicht als Patentrezept, sondern sie kommen auf Ideen und man kann mit ein und der gleichen Situation auch unendlich unterschiedlich umgehen. Und ich halte es für total schrecklich, wenn immer von Best Practice geredet wird, nicht nur in der Politik, sondern auch leider in der Zunft. Weil es gibt diese Best Practice nicht. Es gibt verschiedene gute Praktiken und man muss sie rausfinden.
Ich bedanke mich bei Professor Michael May.